Kann man mich nicht hören, weil keiner reagiert?
Nee, oder? Wir wollen dich einfach ignorieren.
Du laberst halt nur Scheiße.
Okay.
Nee, du warst gerade...
Erfolgreich geschafft.
Du warst gerade eingefroren, Berg. Was lustig ist bei dem Wetter, aber...
Ho, Welt da draußen. Wir sind es, Steven Spoilberg. Und das ist so energisch heute, weil man A, damit immer den Mo sehr schön ärgern kann. Mhm. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die gute Nachricht. Der ist nämlich da. Mhm. Und die bessere Nachricht ist, wir sind alle da. Alle vier Avengers assembled. Ja,
ja.
Das ist...
Yeah, das Freunde, das, nicht so das werden wir am Ende sehen.
Ja, mit deiner Laune heute weiß ich nicht. Keine
ist
Ahnung.
Das so?
Ist aber auch kacke scheiße warm.
Nee, die ist nicht immer so. Du bist
bei
heute ganz besonders krummelig.
Ich habe knackige 20 Grad hier jetzt gerade.
Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich sitzt bestimmt, weil du in deiner Dachschräge sitzt.
Guck mal, da neu Klimagerät.
Klima. Ihr könnt das da draußen nicht sehen. Wir sehen es. Er hat ein Klimagerät. Mhm. Eigentlich müsste die Laune besser sein. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Er ist eine Wundertüte. Jedes Mal ist das einfach
eine
so, dass man es nicht vorher weiß.
Ich glaube, dass das lag an deinem energischen Ned Flanders, hi diddly ho, dass er jetzt schon wieder keinen Bock hat.
Ja, das war schon davor ja der Fall, in der Vorbesprechung, die off-mic passiert ist. Ja,
ich denke, Mo's schlechte Laune resultiert aus unserem Notion-Sheet, weil er sieht, was die ersten zwei Einträge sind.
Notion-Sheet, ja. Sheet, ja.
Ja, das muss man sagen. Wir können auch gerne damit einsteigen. Was soll das alles hier? Weißt du, Disclosure Day... Wurde mir ja angetragen, ich soll dazu noch was sagen, mache ich gerne. Der Moos, guter Kumpel Martin, ist mir sehr sympathisch. Das will ich ja einfach nur mal on air sagen. Also ich glaube, ich mache jetzt mit dem einfach Podcast. Ich glaube, das
Bock
ist
drauf.
Auch eine Sache, die funktionieren würde, weil ich bin 100% seiner Meinung.
Das ist die Rentone.
Also dieser Film ist ja wirklich eine Beleidigung für alles und jeden. Das kann ich nur wiederholen und nochmal bekräftigen. Das ist absoluter, enttäuschender Schrott. Es ist natürlich solide gefilmt, aber ganz ehrlich, von einem Regisseur wie Steven Spielberg erwarte ich das auch einfach, dass das vernünftig aussieht und gefilmt ist. Das ist ja also da schon eine Anpassung der eigenen Wahrnehmungsrealität. Das will ich schon erwarten. Und dann mir so einen Plot zu erzählen, der einfach so sich anfühlt, als wäre das eine Geschichte, die er irgendwann Ende der 80er geschrieben hat und seitdem fertig in der Schublade verrotten hat. Und jetzt sich gedacht hat, ach, hol ich mal raus, baue ich noch ein bisschen was mit KI rein, fertig ist der Lack. So fühlt sich dieser Film an. Also vollkommen anachronistisch, rückwärtsgewandt. Eine Geschichte, wo du niemanden mehr hinterm Ofen vorlockst. Man könnte nachträglich auch sagen, Steven spielt den Rent-Jingle ein. Das passt jetzt langsam. Ich rede mich schon wieder in Rage, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Es ist mir auch viel zu warm dazu. Und dieser Film ist aber echt einfach, der hat mich so gelangweilt, gleichzeitig wie er mich aufgeregt hat. Das muss ein Film erstmal schaffen. Und dass der mir wirklich eine Alien-Story verkauft, so einen komplett alten Hut, den wir schon fünfmal aufgewärmt in irgendwelchen anderen Filmen hatten. Jedes Mal, wenn da irgendwo ein Alien durch die Ecke hinten links läuft, denkst du dir, oh, echt jetzt, Leute? Und der macht das einfach zum Main-Event seines Films. Und wäre das noch nicht genug, entmystifiziert er das halt auch direkt gleich am Anfang. Und da dachte ich mir schon, als das so revealed wird in den ersten 20 Minuten, was, darum geht's jetzt echt? Ach du Scheiße. Also, fand ich fürchterlich. Es war zwar ein schönes Erlebnis, weil da saß ich eben mit Mo und seiner reizenden Sofabegleitung, waren dann meine beiden Kinosesselbegleitungen.
Ganz vergessen.
Das war eine schöne Sache. So als Come Together und als schön zusammen gucken und come so. Aber together. Dieser Film war nischt. Right, absolut nischt.
Ja, also, vielleicht muss der Film noch reifen. Man weiß es nicht.
Ich werde nie wieder gucken.
Ich glaube, für Berg eher weiter verrotten und nicht weiter reifen. Ja. Aber ja. Berg, guck mal, du magst es doch, wenn Leute etwas richtig gut können in Filmen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie Leute so krass, so schnell, so gut einparken sehen wie in Disclosure Day. Wirklich jede Verfolgungsszene ging damit los, dass die übelst schnell eingeparkt sind. Oder?
Toll, da kann man ruhig mal klatschen.
Ich muss sagen, sehr dynamisch gefilmtes Einparken.
Großartig. Das ist ja eine meiner Schwächen, das Einparken.
Ja,
das weiß ich, Mo. Gläserner Podcast, Full Disclosure, weil Disclosure Day, das habe ich am Tag meiner Fahrprüfung gelernt, weil mein Fahrlehrer das vergessen hat, dass man das üben muss.
Oh,
das ist bitter. Deswegen liebe ich, dass meinen Wagen jetzt alleine einparken kann. Das habe ich manchmal auch nötig. Aber das ist nur so am Rande.
Aber 1934 war ja noch nie so viel Verkehr auf der
Straße. Richtig, da konnte man das
auch
mit den Füßen bremsen.
Bei dir ist es ja auch so, das ist ja auch ein Skill, den du ja nicht so oft brauchst. Richtig. Weil wenn man so auf dem Dorf lebt, da ist Parkplatz.
Nee, du musst das gar nicht so negativ konnotieren mit, wenn man so auf dem Dorf lebt, sondern einfach, wenn man ein überbordendes Eigenheim besitzt. So, Punkt.
Von mir also auch das.
Danke. Auf dem Dorf. Kann ich mir sogar aussuchen, ob ich vorne oder hinten stehen will.
Eben.
Du. Und Besucher natürlich auch. So ist es nicht.
Können wir so machen. Ja, ja, ja. Stimmt, kann
aber
ich
jetzt
bezeugen.
Apropos Füße. Steven, mach mal schnell. Ich glaube, das ist also ein viel größeren CCL als das ist nur noch Dantes Hände.
Naja, aber ich wusste nicht, dass dieses Schulmaskottchen endlich ein Biopic bekommt.
Gottes Willen.
Ich hier noch Poldi.
Das ist da von der Polizei, dieser
ja,
Dino,
klar.
Ne?
Das war mein Held. Hallo?
Ja, aber Respekt. Um den Poldi geht's natürlich nicht. Es geht, wie Mo schon angedeutet hat, um den, der seine Füße jahrelang für Deutschland im Nationaltrikot genutzt hat, Lukas Podolski. Ich hätte gern die Doku über ihn so gestartet, dass ich sage, das ist eine Doku, die man sich auch angucken kann, wenn man kein Fußballfan ist. Aber das kann ich leider nicht sagen. Ich fand die Doku, ich nehme das mal vorweg, trotzdem gut. Aber sie hatte halt einfach ein großes Problem. Sie will Meta sein, indem er direkt in der ersten Szene sagt, so, ja, bei den Dokus auf Netflix, da ist es immer so, bei einem Fußballer, da wird dann 70% Fußball gezeigt und 30% vom Leben. Und bei mir soll das andersrum sein. Und dann wird so ganz lustig, werden dann schon so Leute gezeigt, die dort schon sitzen in den Räumen und interviewt werden, also Oliver Kahn und andere Fußballer. Und die sagen dann einen Satz und stehen dann auf und gehen. Und das war dann sozusagen der Gag, der Einstiegs-Meta-Gag für diese Doku, um dann genau das aber abzuliefern. Also es ist schon ziemlich viel Fußball, aber wer ein bisschen von Lukas Podolski weiß, der weiß halt auch, dass er ein Unternehmer ist. Also neben seiner Fußballkarriere hat er ja eine Dönerkette aufgezogen mit mittlerweile 60 Läden. Er hat, ich glaube, mehrere Eisläden und auch irgendwelche Collections, Klamotten-Collections, die er verkauft und so weiter. Also der hat einiges am Stissel und das ist schon interessant, das zu sehen. Das Problem ist, dass man dadurch auch sieht, was für ein Typ er ist. Weil ich mochte ihn früher immer durch seine unbekümmerte Art und Weise und diese unbeholfene Art, wie er sich ausgedrückt hat. Damals, da gab's noch kein Coaching für Fußballstars vor der Kamera. Der hat halt einfach gesagt, was ihm gerade in den Kopf kam. Und das war zum großen Teil halt einfach sehr authentisch und auch teilweise lustig. Und deswegen hatte der immer ein gutes Bild bei mir. Aber man hat halt jetzt schon mitbekommen, das ist halt so ein richtig, richtiger Hustle-Typ. Das ist so einer, nur Druck, nur Business, auch seinen Kindern gegenüber, der vernachlässigt seine Frau, die er seit, ich glaube, Schulzeiten hat, komplett. Und das ist halt auch schon ein bisschen bitter mit anzusehen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich die Doku jetzt am Ende trotzdem sehr interessant und gut fand, weil sie das halt so ein bisschen rausarbeitet und ihn auch so ein bisschen bloßstellt. Also nicht, weil ich mich darüber jetzt lustig mache, dass er da bloßgestellt wird, sondern weil ich schon finde, dass Dokus da an solchen Stellen, wenn sie das können, auch explizit nachfragen sollen. Und es gibt diese eine Szene in der Doku, wo der Regisseur ihn fragt, ja, warum machst du denn das? Warum machst du denn immer weiter? Warum bist du denn nicht bei deiner Familie? Und er sagt halt einfach nur, ja, keine Ahnung. Und das ist halt so ein richtig krasser Moment, wo man dann so davor sitzt und so denkt, ja, ey, der Typ, der läuft, also meine Frau meinte, der läuft halt vor sich selbst weg. So, der weiß halt, der müsste sich mit sich selbst beschäftigen, sobald er zur Ruhe kommt, und deswegen ist er nur unterwegs und geht halt von einem Business zum nächsten. Und es geht auch darum, dass er gar nicht aufhören will mit dem Fußball. Der hat jetzt noch sein letztes Jahr da in Polen gespielt. Der ist ja auch schon 40. Und der kann nicht loslassen und der muss immer unterwegs sein. Und von daher fand ich es schon interessant. So für mich als Fußballfan. Meine Frau, die die Doku übrigens von sich aus gucken wollte, obwohl die mit Fußball gar nichts am Hut hatte.
Ja, ja.
Mist. Ich gebe dir einen O-Ton von ihr, wenn du den haben willst. Kein Problem.
Du musst aber die Stimme verstellen.
Aber sie hat am Ende dann...
ihr seid so eine Sackgesichter. Niemand macht mit ihr Pfeifen.
Kriegst du einen A-Ton von ihr?
Ach ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, ihr habt sowieso nichts dazu zu sagen.
Den O-Ton kannst du mal einspielen, damit ich das, dann höre ich mir das an. Da wäre ich wirklich gespannt drauf, ob sie das mit einer leicht zittrigen Stimme sagt.
Ich habe fertig, um bei Fußballfloskeln zu bleiben.
Das weiß sogar ich. Das stimmt. Das fand ich auch witzig.
Wer hat das gesagt?
Na hier, dieser kleine Spaghetti.
Trapattoni. Ja.
Aha. Trapattoni. Steven, ich darf das ja sagen.
Also. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte schon sagen, du darfst das sagen. Alles gut.
Ja, das ist nett.
Kann man mich nicht hören, weil keiner reagiert?
Nee, oder? Wir wollen dich halt nur scheiße.
Okay. Nee, du warst gerade
erfolgreich geschafft.
Du warst gerade eingefroren, Berg. Was lustig ist bei dem Wetter, aber tatsächlich hast du dich gerade nicht mehr bewegt hier.
Aber dass ich gesagt habe, Trapattoni zweimal hat auch niemand gehört, oder?
Doch, den ersten Trapattoni habe ich noch gehört.
Der kam noch so angeritten.
Trapattoni.
Wahrscheinlich steigt mein Rechner hier auch aus bei den Temperaturen. Aber was soll's, ist halt so.
Pass auf. Ich mache jetzt mal was.
Warte mal. Ich will nicht überleiten. Ich will noch was dazu sagen.
Ich will nicht überleiten.
Egal. Erinnert mich so, wie du es erzählst und dass du den Moment so gut fandest, aber ein bisschen an Kalkül, was wir aus der Haftbefehl-Doku kennen. Weil da war es ja auch so, dass das so ein bisschen Elendsvoyeurismus war.
Was ist heute
hier
los?
Und das dass du dieses Verkaufsding halt war. Und wir haben damals in Folge 127 die menschliche Augenbraue darüber gesprochen. Da kann man nochmal reinhören, was wir da gesagt haben, aber so ein bisschen das Gefühl, wenn du das so erzählst, habe ich hier auch, dass man gemerkt hat, so in der Marktforschung, ja, wenn wir eine Doku machen, dann müssen wir das so ein bisschen so machen, dass die Leute dann denken, ah, das ist ja ganz schlimm für die Familie und so, und dass man da so dadurch so ein bisschen aneckt und dadurch so seinen Selling Point rauszieht.
Ja, er passt da anscheinend mit seiner familiären Situation und was für ein Typ er ist, halt gut ins Bild. Und dann ist er auch noch ein erfolgreicher Fußballer gewesen. Also von daher kann ich mir auch schon vorstellen, dass er ein bisschen Kalkül mit dabei ist. Wobei ich ihn nicht so einschätze, dass er das jetzt geil findet, dass er dadurch, ich denke schon bei dem einen oder anderen, so wie ich die Kommentare auch gelesen habe, durchaus an Sympathiewerten verloren hat. Also von daher weiß ich nicht so ganz genau, ob er wusste, auf was er sich da einlässt.
Naja, aber auf jeden Fall ist er ja öfters mal deutscher Meister geworden. Aber er ist nicht Meister des Universums geworden.
Das ist nur Arnold Schwarzenegger geworden.
Bisschen Respekt jetzt hier für diese... Also Steven, ich bin ja wirklich in deine Fußstapfen gerade getreten, oder?
Ja, doch, war nicht schlecht. Ich hab das ja auch aufgegriffen. Also ist doch...
Ja, na gut. Das,
ich merke, also es ist heute noch nicht so spritzig wie sonst. Wir müssen da noch ein bisschen an uns arbeiten heute.
Das ist schwitzig. Das muss,
ja, schwitzig, ja. Nicht spritzig. Ja, dann lass mich mal ran. Ich habe ja dieses 170 Millionen Euro Desaster gesehen. Namens Master of the Universe und der ist gar nicht so schlimm, wie die alle sagen. Der ist halt nur schlimm, wenn man den irgendwie ernst nimmt. Ansonsten ist es eigentlich nur so ein zuckendes, albernes und zutiefst nostalgisches Ding. Ich habe mit He-Man und so, ich hatte Figuren, dieses hier, He-Man hatte ich und Battle Cat und Ram-Man und so, das
She-Ra.
She-Ra nicht. Ich hatte wirklich nur die Herren.
Ach so. Der feine Herr sozusagen.
Der feine Herr, ja, genau. Und ich hatte die Hörspiele.
Die einen sagen feiner Herr, die anderen sagen misogynes Arschloch. Das ist
jetzt willst du mir jetzt andrehen, als ich acht war oder was jetzt, du Vogel? Ja, wirklich. Klar,
das fängt da schon an. Frag mal die ganzen Power-Emanzen. Ja. Die sagen dir das.
Siehst du, so ein Wort würde ich zum Beispiel gar nicht benutzen.
Ich hatte die weiblichen Power Rangers auch als Spielzeugfiguren, so, ja.
Ich wusste nicht mal, dass es die gibt. Aber egal, kommen wir mal zurück zu
mir.
Die
haben Röcke an.
Gut. Ja, siehst du.
Als moderner Mann jetzt nicht reingehen und sagen, also ein Rock ist ja nur kein Zeichen von Weiblichkeit.
Als ich gesagt habe, zieh uns bitte Röcke an, hat sie es nicht gemacht.
Wir können hier nicht gleichzeitig reden, das ist Quatsch. So, pass auf.
Beruhigt euch.
Es gab eine Zeichentrickserie in den 80ern und die ist im Grunde das Grundgerüst für diesen Film. Der bleibt an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurück. Ich wusste auch bis wirklich heute Nachmittag nicht, dass der 170 Millionen plus Marketing gekostet hat. Das ist natürlich viel zu viel. Wenn man diesem ganzen Quatsch, also sprich He-Man und der schlechten Friese, die der hat und sowas, was abgewinnen kann. Und es gab ja noch ein Reboot von dieser Zeichentrickserie, die soll ja auch ganz gut angekommen sein bei den Fans. Dann kann man das hier schon gucken. Das ist halt einfach irgendwie bunt und selbstironisch. Es ist lustiger, als ich gedacht habe. Ich habe vorher eine gnadenlose Kritik über Jared Leto gehört, der hier ja Skeletor spielt. Das könnte aber auch irgendwer sein, weil man ihn ja als solches nicht erkennt. Ne, wenn ihr Skeletor kennt optisch, dann wisst ihr, dass man den ja gar nicht erkennen kann. Aber der ist halt total über, der ist ganz theatralisch, der überzieht alles. Und das hat er ja schon in der Zeichentrickserie in den 80ern gemacht. Und dann insofern haben sie das ja richtig getroffen. Weiß ich nicht, was die Leute erwartet haben, ob das hier ernst sein soll. Keine Ahnung. Das, was ich noch von den Actionfiguren wusste, das habe ich ja auch alles wieder gefunden in dem Film. Sie tun sich ein bisschen schwer mit den Namen. Das liegt wohl daran, dass die Namen halt alle dumm sind und dass das bei einer Spielzeugfigur nichts ausmacht. Aber wenn du das dann im Film andauernd wiederholst, wie die Leute so heißen, ja, dann wird dann noch so ein sehr flacher Inside-Joke dann irgendwie daraus. Ja, also der klatscht einfach knallhart auf den Boden, der ist gar nicht lustig. Aber ansonsten, außer der Überlänge gibt's hier nicht viel zu beschweren drüber. Also auf gar keinen Fall ins Kino gehen. Das ist nicht nötig. Der kommt ja wahrscheinlich dann bei Disney oder irgendwo anders. Und wenn dann nichts kostet, da kann man das einfach mal gemacht haben, nur um sich anzusehen, wie die Figuren, die es früher als aus Plastik gab, jetzt echt aussehen. Das Drehbuch ist halt die Geschichte, die wir so erwarten. Hat so ein bisschen Superman-Vibes mit von wegen, bevor der ganze Bums in die Luft geht, schicken wir unseren Sohn zur Erde, weil da findet ihn keiner. Er weiß aber, wo er herkommt und dann sucht er lustig nach seinem Schwert und dann findet er das auch und lustig kann er das dann nicht klauen und dann geht das so weiter. Also insofern, 143 Minuten ist ein bisschen haarig. Also der hätte gut eine halbe Stunde weniger gekonnt. Aber ich meine, die 170 Millionen müssen ja auch irgendwie in Minutenwert umgelegt werden. Insofern ist es deswegen wahrscheinlich so lang geworden. Kann man aber mal machen. Also ich habe mich schon viel, viel schlimmer gelangweilt.
Was ich interessant finde bei dem Film, das hatte ich mal gelesen, der ist ja von eben, der wird eben nicht bei Disney laufen, weil das ja eine Amazon-MGM-Produktion ist. Und so. Ich habe gelesen, dass die eigentlich vorhatten, den gar nicht ins Kino zu bringen, sondern eigentlich direkt für einen Streamer. Das heißt, er hat auch ein ganz kurzes Kinofenster und viele Kinos haben den deswegen auch gar nicht im Programm gehabt. Ne? Das irgendwie so. Und der wird deswegen, so wie damals Red One, das war auch so ein Kandidat, wahrscheinlich in 2-3 Monaten dann schon auf Prime laufen. Was das angeht, natürlich eine spannende Strategie, weil wenn du einen Film schon produzierst und sagst, ich hole mir das alles durch Streaming-Einnahmen rein, geb den aber nochmal ins Kino, um ein bisschen Bonus zu machen, ist das ja schon einfach eine gelungene Investition. Also ich finde das spannend und würde mich auch mal interessieren, ob die dann halt Fortsetzung machen, weil gibt es ja wahrscheinlich viel Grundlage für. Aber ich muss selber sagen, ich habe viel Quatsch gespielt damals, aber He-Man hat nicht dazu gehört. Auch wenn mein Vater behauptet hat, wir haben das immer geguckt, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Da hat es keinen Eindruck hinterlassen und dasselbe Gefühl wirst du nach dem Schauen von diesem Film haben.
Ja, ich war so Team Transformers damals so. Das ist das Erste, an was ich mich so erinnere, was irgendwie actionmäßig cool war, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, bei mir war es auch Team Transformers, später Power Rangers, mit Abstrichen noch yes. Mask. Mask fand ich auch immer geil. Das war so eine kleine Nischenserie. Die kennen nicht mehr so viele von früher. Und dann kam irgendwann He-Man. Ich hatte auch Figuren. Aber ich muss sagen, ich bin auch, also so langsam habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen zu alt für so eine Filme. Weiß ich. Also das ist irgendwie, das hat mich von Anfang an wirklich gar nicht überzeugt. Ich fand alle Trailer kacke und ich war dann ein bisschen überrascht, als die Kritiken dann doch relativ gut waren und der kommt bei IMDb, kommt er super weg mit einer 7,0. Das ist viel mehr, als ich erwartet habe.
Ja. Also, ja, du musst halt deine Erwartungshaltung dementsprechend anpassen. Ne? Bunt, lustig, Popcorn und nicht so abgenuddelt wie das, was du von Marvel um die Ohren kriegst. Ist das hier auf jeden Fall gut. Deutlich, deutlich besser als das Star Wars-Desaster. Auf jeden Fall.
Ja, also ich habe nichts aus diesem Universum irgendeinen Bezug. Hab das nie geguckt, kenn das nicht, keine Ahnung.
Naja, wenn es auf Prime ist, werde ich mir das mal geben. Vielleicht habe ich ja Spaß damit. Definitiv kein Spaß, hat man wahrscheinlich mit The Death of Robin Hood, obwohl ich den, kann ja schon mal sagen, ganz, ganz zauberhaft fand. Aber aus den, aber nicht, weil er lebensbejahend ist, sondern einfach, weil er wahnsinnig atmosphärisch und ästhetisch ist. Ich hatte ja so ein, ja, ich habe euch das ja dokumentiert. Ich war ja jetzt irgendwie viermal in einer Woche im Kino, weil irgendwie der deutsche Verleih so denkt, ach, lass uns doch mal einfach alle interessanten Filme des Jahres in eine Woche packen. So, ne, Obsession, Backrooms, über den wir heute noch reden. Und dann kam hier Death of Robin Hood noch. Ich meine, das sind sogar zwei A24-Filme, die dann konkurrieren. Das ist irgendwie völlig unsinnig. Und The Furious auch noch, der ja quasi für Genrefans auch da einfach noch eine große Rolle spielt. Und dann laufen die auch nur ganz selektiert und auch nicht in den großen Kinos immer unbedingt. Also es war wild. Und auf jeden Fall, Death of Robin Hood war ja nun einer von den Vieren, wie gesagt. Und ich hatte, weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte den ersten Trailer damals gesehen und einfach instant Bock. Das war die Atmosphäre, Hugh Jackman, wie der aussieht, und dann Michael Sarnowski. Ich mochte Pick, wir mochten alle Pick. Nicht mehr ganz so gut kam ja Quiet Place Day One an, obwohl ich den auch sehr mochte. Ich finde, der hat einfach eine geile Art zu inszenieren. Und in Death of Robin Hood ist es, viel Handlung gibt es da nicht. Es ist einfach eine düstere Neuinterpretation dieser Legend von Robin Hood. Bloß, man muss das halt so durchspielen. Und dass alle diese Legenden, die wir über Robin Hood kennen, und da gibt es ja wirklich einige, die sind in Frage zu stellen bei dem Film. Weil wir sehen ihn am quasi Ende seines Lebens. Er ist schon sehr alt für die Welt, in der er lebt. Ist schwer verwundet. Und wird dann eben auch ständig attackiert. Von irgendwelchen Leuten, von denen er irgendwelche Verwandten umgebracht hat. Und der ist also quasi nur unterwegs, nur auf der Flucht und vor seinen eigenen Taten, vor seiner eigenen Legende sozusagen. Und das ist in dem Fall hier gar nichts Gutes. Weil na klar wird er auch hier und da mal ein paar gute, also ein paar richtige Unterdrücker, Tyrannen, was auch immer, getötet haben. Und daraus sind dann diese Erzählungen entstanden. Aber er hat einfach jeden getötet. Und natürlich ist dann auch mal irgendwie jemand dabei, der andere Leute unterdrückt. Und so ist das hier, das ist weniger als klassische Legende präsentiert oder als Volkshelden, sondern eher als ein Typ, der voller Schuld ist, der voller Reue ist, der Selbstzweifel ist und der auch selbst schon wieder vergisst, wen er alles abgemurkst hat. Und deswegen fragt er halt auch immer, wenn ihn Leute angreifen, warum? Und versucht sich dann seiner eigenen Taten zu erinnern. Das ist also wirklich eine Abhandlung von diesem Mythos, von Erinnerungen und so sich selbst vergeben eigentlich. Und er wartet eigentlich nur noch darauf, endlich glorreich abnippeln zu können. Problem ist, irgendwann kommt dann Little John, sein alter Kompagnon, der ist noch am Leben, gespielt von Bill Skarsgård. Der ist einfach so ein Chamäleon. Hätte ich nicht gewusst, dass er mitspielt, hätte ich ihn nicht erkannt. Der hat hier also eine Glatze und einen Vollbart und der hat ja so ein markantes Kinn. Sie ist auch die ganze Zeit beschmiert mit Matsch und sowas und du erkennst das einfach nicht. Es ist so krass, dieser Typ sieht in jedem Film aus wie ein anderer Mensch. Jodie Comer ist noch am Start, sie spielt eine Priorin in einem Kloster, wo er dann hinkommt und sie hat halt Gnade mit ihm und heilt ihn dann so ein bisschen. Und Murray Bartlett spielt auch noch mit Berg, ne? Das ist ja hier der, wie heißt er denn? Concierge von White Lotus, Staffel 1?
Ja, genau.
Großartig. Also da habe ich mich so jedenfalls an das Gesicht erinnert, auch wenn es da einen kleinen Twist gibt. Egal. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil viel Handlung hat der Film nicht. Was der Film halt hat, ist wie gesagt diese Atmosphäre und die ist sehr, sehr, sehr martialisch. Es ist sehr brutal, gerade das erste Drittel. Da wird dann schon gerne mal enthusiastisch ein Kiefer rausgerissen. Und ansonsten ist der halt auch gerade hinten raus sehr, sehr schwelgerisch. Darauf muss man sich schon einstellen. Mich hat das sehr, sehr eingelullt auch, aber auf eine gute Art und Weise, weil die Musik und die Bilder, also der ist ja unfassbar schöne 35mm Bilder, die Landschaft, das ist halt alles super, super trist und grimmig und rau alles, das ständige Grau- und Blautöne, aber es ist einfach so schön. Es ist eigentlich ein Film, so handwerklich könnte man ihn auch so an Robert Eggers so verorten, wenn man den so sieht. Aber der hat halt einen größeren emotionalen Kern. Und der ist näher an den Figuren dran. Und der hat mich hinten raus schon auch doch sehr berührt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist aber wirklich kein Action-Klopper, also kein Mittelalter-Action-Klopper, sondern das ist eher sowas wie hier The Northman, wenn man bei Eggers bleiben will. Oder eben Valhalla Rising würde ich fast noch eher ans Gericht führen von Refn. Und der ist ja schon wirklich sehr, sehr artsy. Mich hat er auch ein bisschen an tatsächlich thematisch, nicht inszenatorisch, an die Ermordung des Jesse James erinnert, weil Jesse James ist ja auch so ein reflektierter, introvertierter Charakter, der so vor seiner eigenen Vergangenheit flieht und eigentlich nur wartet, bis der Tag kommt. Ja, und Hugh Jackman macht seine Sache wirklich großartig, auch wenn er so aus dieser Facette, die er in Logan spielt, jetzt nicht unbedingt noch was Neues rausholen kann, aber er macht das halt dahingehend gut, weil du hier jemanden brauchst, dem du auch vergeben kannst. Also irgend so jemand, der richtig, richtig fies ist, trotz seiner ganzen Taten, die er am Anfang macht, da wäre das schwer gefallen, in der hinteren Hälfte dann auch irgendwie eine Connection herzustellen als Zuschauer. Bei ihm passt das. Der hat da einfach diese Aura für. Also ich fand den ganz wundervoll. Einige können den wahrscheinlich richtig grausam finden. Müsst ihr selbst entscheiden. Also ich kann den auf jeden Fall nur empfehlen.
Ich würde mir das angucken. Das klingt auf jeden Fall interessant. Auch so ein bisschen dreckig und so ein bisschen düster, wie man es nicht erwarten würde von der Figur, die eigentlich in jeder Verfilmung immer nur glorifiziert ist. Finde ich eigentlich einen spannenden Aspekt, wie man da rangeht.
Ja, ich habe das sehr gemischte Kritiken gehört. Und ich weiß noch nicht.
Ist halt nicht Samara Weaving, die Nonne.
Ja. Ne? Nur Jodie Comer. Nichts gegen Jodie Comer, ich bitte dich. Hallo. Hallo.
Die ist zauberhaft in dem Film, ganz, ganz zauberhaft.
Zauberhaft, das ist ja auch, ein Wort, was man nicht so oft hört.
Das ist nicht so mein Genre. Und das ist das Einzige, was ich jetzt interessant fand und was ich mir gleich mal angeschaut habe. Ich habe mir ein Bild von Bill Skarsgård rausgesucht. Und ja, crazy. Also absolut crazy. Hättest du mir das Bild gezeigt und mich gefragt, wer ist das, hätte ich nicht sagen können, dass es Bill Skarsgård ist. Also es ist wirklich nicht zu erkennen. Also ich jetzt nochmal zum Film zurück. Ich bin dem jetzt auch nicht komplett abgeneigt, aber das klingt halt für mich nach zu schwerer Kost. Irgendwie muss ich da irgendwie in der richtigen Stimmung sein und dadurch, dass es ja, du hast ja gesagt, das ist jetzt keine Schlachteplatte an sich. Dem bin ich ja immer sehr zugeneigt. Ich werde heute noch das ein oder andere Mal in die Richtung gehen. Deshalb, ich weiß nicht. Also da muss die Planetenkonstellation stimmen, dass ich mir den anschaue.
Ja. Auf die Planetenkonstellation haben wir leider keinen Einfluss. Nee. So weit reichen unsere Fänge noch nicht in die Welt hinaus. Aber weißt du, wenn du bei Klopperei gerade bist, bleib bei Klopperei.
Ich bleib bei Klopperei. Ich eröffne jetzt sozusagen den Kloppereibogen dieser Folge für mich. Denn in eine andere Richtung wird es nicht mehr gehen bei den letzten drei Sachen, die jetzt kommen. Also von mir. Und ich starte, und es steigert sich auch so ganz, ganz langsam. Ich gehe auch in den asiatischen Raum bei allen drei Sachen, die jetzt kommen. Und der Start macht Officer Black Belt. Ein Film, der gemessen an den anderen hier heute ja schon einen langen Bart hat, weil er von 2024 ist, hatte den schon öfter praktisch vor mir durch das Thumbnail und wollte den immer schon mal gucken. Und jetzt hat sich das letztens einfach so ergeben und ich habe gesagt, jetzt mache ich ihn einfach mal an. Und hatte einen unglaublichen Spaß mit diesem Film und das liegt halt einfach an dem Hauptdarsteller. Kim Woo Bin spielt Lee Jung Do. Ja, es ist eine südkoreanische Serie. Ich komme mit den Namen nicht klar. Auch wenn ich die wahrscheinlich jetzt über 10 Filme immer wieder gehört hätte, kann ich mir nicht merken, wer ist. Deswegen belasse ich es jetzt einfach beim Hauptcharakter, der einen Kampfsport-Typen darstellt, der den dritten Dan in Judo, Taekwondo und Aikido hat. Und der hilft dann eines Tages einem Polizeibeamten auf der Straße in Not und wird daraufhin für so eine Spezialeinheit rekrutiert, die Sexualstraftäter überwachen, die so Fußfesseln anhaben. Und immer wenn da was ist, müssen die halt zum Einsatz hin, zusammen mit einem Bewährungshelfer. Also er bildet dann so ein Team mit einem anderen Bewährungshelfer und noch einem Cop, der dann da immer mit unterwegs ist. Und in den ersten 45 Minuten dachte ich, ja, es macht schon Spaß, dazu zu gucken. Und es wirkte so ein bisschen wie von einem Fall zum nächsten. Und ich habe mich dann so gefragt, was ist denn eigentlich die Story von dem Film? Also, was will der mir erzählen? Geht's jetzt auch nochmal, also kommt jetzt irgendwas? Und tatsächlich erst nach 45 Minuten wird dann der eigentliche Antagonist eingeführt. Und dann entfaltet sich auch so langsam die Story. Und bis dahin war es trotz auch der Sexualdelikte, die dann immer zugrunde liegen, alles sehr luftig und locker. Aber boy, wird das düster und man hätte an der einen oder anderen Stelle das wirklich so hart machen können, dass man da auch mal hätte schlucken müssen. Sie nehmen dann ein bisschen Drive dahingehend raus, aber es ist schon, es wird wirklich ganz schön düster. Und die Kämpfe werden dann auch ganz schön physisch. Er muss krass einstecken und das macht halt einfach Spaß. Es ist ein rundum gelungener Film, der ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen und wird halt von dem ultrasympathischen Hauptdarsteller getragen. Also richtig gut, Officer Black Belt auf Netflix zu sehen, kann ich jedem Genre-Fan empfehlen.
Hm. Wie lange geht
dafür
der?
Dafür ist Steven da.
Der geht relativ lang. Ich glaube, der geht 148 Minuten.
Das ist so krass, ey. Die Dinger gehen immer ewig. Das war ja bei City Echt? Of Darkness auf, auch.
Ja, hm? auf Moviepilot steht 108.
108 Minuten?
Jesus. Sind ja auch dumm. Mhm.
Nee, das kann nicht sein. Das ist falsch. Da haben sie die 4 vergessen.
Gut.
Eine Stunde 48 Minuten geht der, Steven. Mhm. Also ich glaube, du irrst dich.
Ich habe doch gesagt.
Hast du nicht 148?
Achso, ich hab 148 Minuten verstanden, ja.
Ich glaube, das habe ich tatsächlich gesagt. Ich meinte aber eine Stunde 48. Ja.
Ah, also, gut. Dann stimmt's.
Wir erinnern dann euch daran, es ist heiß.
Ja, gut.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube...
Im eigenen Schweiß hier sitzen und suden.
Ich glaube, Sandro, dir würde der auch gefallen. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht so ganz sicher, aber...
Ich bin ja nicht so der prinzipielle Fan von diesen Klopperfilmen.
Naja, deswegen ja. Und dafür ist er dann vielleicht auch nicht so überragend wie ein anderer Klopperfilm, der nachher noch kommt. Von den Kampfszenen, die sind ja auch gut. Und man muss halt ein bisschen so auf diese Art von Typen und dieser koreanischen Inszenierung stehen. Das,
ich gehe dann nochmal darauf ein, Steven. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ich habe mich das nämlich auch dann gefragt. Aber da reden wir dann nochmal drüber.
Ja, dann, machen wir das doch.
Ich habe da schon so Untertöne rausgehört. Vielleicht kann Berg und Mo noch mal was dazu sagen zu den Untertönen.
Nee, ich weigere mich. Also bei so hinkenden... nee, also wirklich, Freunde, wenn ihr DJs wärt, wären das ganz, ganz schlechte Übergänge.
Ich bin aber so schön ja in Schwarze Rosen von Fancy gerade reingeslidet, ja? Gar nicht Klippen hören.
Der geht wieder auf Tour.
Echt? Berg, ja, ich versuche was zu klären. Geil.
Mach mal.
Schön ein, zwei Tipps.
Fancy?
Meine Eltern haben begeistert erzählt, der geht auf Tour, wir haben Karten.
Ich wollte deine Mutter eh mal wieder treffen. Schön.
Ja, cool.
Ja, trifft sich.
Also hier, ja. Fancy von Slice Me Nice oder ist das ein anderer Fancy?
Ah nee, Schwarze Rosen, ja, ja. Nee, warte mal. Warte mal.
The Flames of
Love. Stimmt, Flames of Love. Von wem war denn Schwarze Rosen? Du bist Königin denn?
Weiß ich.
Schwarze Rosen Song. Habe ich verwechselt, sorry.
Bin mal gespannt.
Ja, ja, das ist von Marian Meissner. Marian Weißer? Weiß. Marian Weißer. Was ist das für ein scheiß Name?
Oder ist doof,
Ibo.
Ja.
Ibo, Schwarze Rosen.
Jetzt ist alles wild und ist auch komplett uninteressant eigentlich. Auch.
Ja. Ich werde das mal recherchieren, während ihr über hier so einen langweiligen Film redet.
Genau. Also, wir reden über einen Film. Langweilig würde ich den nicht bezeichnen. Der ist auf jeden Fall was Besonderes. Doch, der reiht sich ganz gut in diese Riege von der modernen Welle des Horrorfilms ein, die ja vor allen Dingen mit geringeren Budgets, coolen Ideen, einer pfiffigen Inszenierung und einfach einer guten Grundidee viel machen heutzutage. Und da würde ich den nicht rausnehmen, oder Mo?
Richtig. Also der kommt mit $500.000 Budget aus und hat bisher 22 Millionen zurückgemacht. Das darf man durchaus einen Erfolg nennen. Im Moment ist ja alles voll mit Erfolg. Aus dieser Richtung, wir reden ja später nochmal über Backrooms, da gehört dann sicherlich auch noch so ein Obsession da rein mit der Kohle, die da gemacht wird. Aber das hier ist auf jeden Fall auch einer von denen, wo man sagen kann, das ist hier kein Pferdedreck. Und die Geschichte ist auch was anderes, weil die auch, weil die so viele Untertöne hat, Metaebenen, wie ich finde. Wir sehen, Evie ist ein junges Mädchen, die pflegt ihre Mutter zu Hause, die komatös im Bett liegt. Wir wissen nicht, woran sie leidet. Und sie hat mit ihrem Freund Justin einen Horror-Podcast, würde ich das jetzt mal nennen, mit dem Namen The Undertone. Und da reden sie dann immer abwechselnd über seltsame Erscheinungen, von denen sie hören und denen sie mehr auf den Weg gehen wollen. Wobei Evi dann immer diejenige ist, die sagt, ja, das ist ja alles hier Trick und so. Und wenn dann jemand ein Video macht, dann ist das gestaged. Und Justin ist immer der, der sagt, nee, nee, da ist auch was Wahres dran. Also Justin ist der Believer, derjenige, der an sowas glaubt und Evi eben nicht. Sie ist, ja, wie gesagt, katholisch erzogen worden. Wahrscheinlich ist ihr das einfach ausgeprügelt worden. Ich weiß es nicht so. Auf jeden Fall kommen die beiden, wird den beiden etwas zugesandt, und zwar sind das 10 kleine Audioclips von einem Paar, Mike und Jessa, und angeblich soll man da quasi Interaktionen mit dem Bösen hören. Vielmehr würde ich da jetzt vielleicht gar nicht erst erzählen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Berg, wie tief wir da reingehen sollen.
Ja, war es nicht auch innerhalb der Unterhaltung so als Opener, dass quasi Leute, nachdem sie sich diese Audiofiles angehört haben, sich auch umgebracht haben?
Genau, es gibt da eben diese...
Ja, das war auch noch so ein Teil des Mysteriums.
Genau, und sie hören halt in den ersten Clip rein, der dann so nach dem Motto, wir hören mal rein, mal gucken wir mal und dann entscheiden wir weiter. Und im ersten Clip hört man die Frau namens Jessa einen Kindersong singen, nämlich London Bridge. Und Justin ist sich ganz sicher, dass er in der Art, wie sie das singt, die Worte Mike Kill All hört. Und damit sind die beiden natürlich dann hooked. Und Ify sucht dann eben nach versteckten Messages in Songs generell und findet dann raus, dass bei einem Song, den sie als Kind geliebt hat, sich auch rausstellt, dass wenn man den rückwärts spielt, das klassische Rückwärtsspielen, Sandro kennt's, ne? Jeder hat die Platte Iron Maiden 666 schon rückwärts laufen lassen, da kommt dann wohl die versteckte Nachricht Lick the Blood Off oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das Ganze, das ist der Grundton, und im Grunde sehen wir, kommen wir nochmal zum Kammerspiel, wir sehen eigentlich die ganze Zeit Evi dabei zu, wie sie in ihrer Wohnung, in ihrem Haus rumläuft, dass sie mit ihrer Mutter bewohnt. Alles ist relativ dunkel gehalten. Sie sitzt am Schreibtisch, setzt sich immer wieder den Kopfhörer auf. Wir sind dann sehr nah an dem, was wir da hören. Also die Soundmischung ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und so entfaltet sich dann nach und nach Schicht für Schicht ein Horror, der nachher dann ja eskaliert, wenn man das jetzt mal so sagen will.
Genau. Und da sind wir auch schon bei den Aspekten, die an dem Film wirklich cool sind, weil der die Form, den Inhalt folgt. Bin ich ja immer ein Fan von. Und wir haben halt genau dieses Audioerlebnis, weil wir reden halt viel von Clips, wir reden von Soundaufnahmen, von wie sie sich Kopfhörer aufsetzt. Und das ist halt das Empfehlenswerte, dass du diesen Film dann selber auch mit Kopfhörern guckst, weil das einfach dann immer in dem Moment, wo sie die aufsetzt, hast du auch komplettes Noise Cancelling auf der Tonspur und hast wirklich nur die Audiospur, und das ist halt irgendwie cool gemacht. Und das vermischt sich dann auch immer mit Geräuschen, die dann außerhalb dessen sind, in ihrer Wohnung, und du weißt dann selber nicht so genau, ist das jetzt von der Kassette oder ist das in der Wohnung gewesen, und damit wird halt viel gespielt mit diesen Tonsachen. Das ist cool, und auch so dieses Medium zu nutzen, um halt mit diesen kleinen Schnipseln immer wieder die Story zu erzählen, ist ganz geil. Das noch gepaart in diesem kleinen Setting, also wirklich nur diese Wohnung und wie sie da rumläuft, da holen die in dem Film wirklich alles raus. Also du siehst wirklich geile Kamerawinkel, Schwenks in dieser Wohnung, Perspektiven, oder sie hört was und geht irgendwo hin und dann ist die Kamera auf einmal woanders, und das ist wirklich kreativ und macht halt viel aus dem bisschen, was der Film halt hat. Und es kommen auch durchaus so Gänsehaut-Gruselmomente vor, also wo nicht viel Krasses passiert, aber du merkst einfach die Atmosphäre, und das wirft dir schon so einen Schauer über die Haut. Das kriegst du schon mit.
Ja.
Das sind die coolen Sachen. Ich fand's halt, dass es insgesamt gewirkt hat, als wäre das so eine Idee für einen Kurzfilm, und den haben sie auf 90 Minuten aufgebläht. Das Gefühl habe ich hier ganz, ganz stark. Weil auch ja, die setzt sich irgendwie hin, macht mit ihrem Kollegen einen Podcast, und 2 Minuten später, ja, lass uns aufhören und morgen weitermachen. Und das passiert nicht nur einmal, sondern 5-mal irgendwie. Und dann denkst du dir, ja, aber, also wir wissen ja, was das ist.
Kommt mal
zu Potter. Es würde sich ja gar nicht lohnen, sich hier hinzusetzen, 2 Minuten zu reden und dann zu sagen, nee, machen wir morgen weiter. Also das ist alles Quatsch. Also, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen off. Und ich finde, es gibt durchaus Aspekte, die innerhalb der Erzählung so angedeutet werden, die ganz cool sind und dann vielleicht sogar rechtfertigen würden, den Film halt wirklich, dass die 90 Minuten ausgefüllt werden, aber diese losen Fäden, die werden halt nicht verfolgt und das wird uns dann so ein bisschen verkauft als, ja, das soll so sein, das ist ein bisschen mysteriös und da soll sich jeder selber denken und ich denke mir, nee, ihr seid einfach faul und habt es nicht zu Ende erzählt. Das Gefühl hatte ich an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz, einfach vor dem Hintergrund, dass dieses Budget natürlich gering ist und man wirklich sich extrem Mühe gibt, das wertig zu inszenieren, was auch gelingt, ist das schon ein cooler Film, den man gesehen haben sollte. Ist mir insgesamt einfach ein kleines bisschen zu wenig, aber anerkennend, sehenswert, kann man den trotzdem hervorheben.
Ja, sicher auch so. Es hat Schwächen, Charakterentwicklung findet da nicht groß statt. Wir müssen uns viel zwischen den Zeilen da rauslesen. Das geht hier halt eben auch um nachfühlbaren Horror, nämlich einfach der Horror der Pflege zu Hause. Eine Mutter, der du beim Sterben zuguckst, also das hat sicherlich dann auch mit Schuld zu tun und in ihrem Fall offensichtlich auch mit Isolation, weil sie verlässt das Haus nicht. Sie ist ein junges Mädchen, kann das Haus nicht verlassen. Das hätte man sicherlich ein bisschen besser ergründen können und dann verstehe ich auch, was du meinst mit, dass es dann so die ein oder andere Schnur gibt, die dann nicht zu Ende aufgerollt wird. Aber so zum Großen und Ganzen muss ich sagen, ich war auch mit dem Ende zufrieden. Der Film muss irgendwann zu einem Ende kommen und wenn du vorher nicht irgendwie weggelaufen bist, hast dir ein Malzbier geholt, dann weißt du auch, was das Ende bedeutet und dann ist das ähnlich shocking wie, aber auch eben ähnlich blitzschnell, wie es halt damals bei zum Beispiel Blair Witch war oder beim gerade bei den Anfängen der Lost, der Found-Footage-Filme, wo es ja oftmals so ein abruptes Superende gibt und so. Da sind viele Leute auch nicht ganz mit zufrieden. Ich fand es aber rund, hat den Film nicht schlechter gemacht. Und nochmal, Budget, kleiner Film, eigene Idee, gucken. Da gibt's gar keinen Weg dran vorbei. Das ist von den ganzen Sachen, die aktuell im Kino laufen, auf jeden Fall das Bessere.
Ja, okay, also mich habt ihr angefixt. Ne? Ich hatte ja eigentlich sogar bei so einem Film, hoffe ich tatsächlich auch immer auf den Kinostart, aber den haben sie jetzt hier erstmal direkt bei Prime zum Laien rausgepupst. Aber mal gucken. Hat mich ein bisschen, erstmal, wenn ihr das so erzählt, an Calls erinnert.
Leider gar nicht.
Ja, aber hab ich dann auch gemerkt, aber als ihr so eingestiegen seid mit dem Podcast-Thema auch und so, was mich interessieren würde, wenn sie da Botschaften aus den Songs raushören, sind sie auch auf Agathe Bauer gestoßen?
Nicht in dem Film, die haben wahrscheinlich nicht die Rechte gehabt. Nee?
Ja, okay. Ja, das ist immer... ich wollte euch ja noch die wichtige Info nachliefern. Schwarze Rose ist natürlich von Ibo. Der hat auch die Banger Ibiza gemacht und Bungalow in Santa Nirgendwo. Von daher, vielleicht kann man da auch noch was rauslesen.
Dann lieber ich brauche kein Hawaii.
Oder so. Ja. Genau. Was? Ja, du hast so komisch geguckt, von wegen, du hast also nie deine Iron Maiden Platte rückwärts
abgespielt. Ja, ich kenne den Mythos, du bist aber. Ja. Ja.
Ist dir noch nicht geglückt?
Nee.
Ja, und da gibt's auch eine ganz spezielle Stelle, muss man versuchen. Aber gibt's ja bei vielen.
Ja. So. Ich brauche mal wieder einen Schlag ins Gesicht, Steven. Was, ja, das geht.
Ruckzuck ist die Fresse dick.
Also eben war es, glaube ich, nicht so blutig in dem Film. Das war ja eher so psychologischer Horror. Und jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Und zwar, ich steigere mich so langsam. Jetzt kommt Bloodhounds. Ist tatsächlich sogar noch älter als Officer Blackbelt. Das ist ja sozusagen hier heute unser Methusalem in der Folge von 2023, die erste Staffel. Die habe ich jetzt schon geschaut und zwar in sage und schreibe 24 Stunden habe ich alle 8 Folgen geschaut.
Es geht doch, Steven, wenn man will.
Es geht. Dazu brauche ich aber so eine Serie wie die hier, die mich auch von den Darstellern von Anfang an absolut mitgerissen hat. Es ist ein sympathisches Darstellerduo. Es ist eine andere Kampfsportart, was das Ganze abwechslungsreicher macht und ich habe halt Klopperei. Also von daher sind die Grundvoraussetzungen absolut großartig. Es geht also um zwei Boxer, die sich am Anfang in der ersten Folge kennenlernen und dann Freunde werden und am Ende ist das eigentlich eine relativ simple Kredithai-Story. Die Mutter von dem einen hat einen Café und gerät an Kredithai und kommt dann halt Probleme und sie arbeiten dann aber selbst für einen ehemaligen Kredithai und der hat mit dem anderen aber eine Vergangenheit und daraus erstreckt sich dann halt ein mehr oder minder großes Epos. Und was ich hier halt unglaublich gut fand, neben den mitreisenden Darstellern, sind die Kämpfe, die einfach anders sind als das, was ich mir sonst anschaue, dadurch, dass die Boxer sind. Halt viel natürlich einfach mit den Händen, das ist anders gefilmt. Gefühlt gibt's 10.000 Leberhaken, die immer anders inszeniert sind und immer einen fetten Impact haben. Es gibt mehrere 2-gegen-alle-Kämpfe, die natürlich immer total Banane sind, weil das nie so in der Wirklichkeit funktionieren könnte. Aber es ist dann trotzdem immer wieder geil, wenn man sowas gut inszeniert halt einfach sieht. Und da gibt's halt richtig zünftig auf die Fresse. Und das gipfelt dann in einer 6. Folge, die schon fast so ein bisschen Game of Thrones Charakter hat. Also ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, was ich damit meine. Das ist dann auch so ein kleiner Wendepunkt in dieser Staffel, weil dadurch halt sich so die ganze Konstellation so ein Stück weit ändert und es gibt auch so einen kleinen Zeitsprung. Ich bin kein Fan von Zeitsprüngen und man konnte dann nicht mehr an diese wirklich sehr, sehr großartige 6. Folge anknüpfen, auch wenn das Ende trotzdem gelungen ist. So, ne? Aber ich hätte mir eher so eine Art von Folge als Finale gewünscht. Aber es hat mir einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Deswegen habe ich es halt auch in so kurzer Zeit geschaut. Es gibt auch schon eine 2. Staffel. Die hat auf IMDb nochmal durchgehend bessere Bewertungen. Auch mit 3 9er Folgen zum Ende der 2. Staffel. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe demnächst auch Zeit, wo ich das dann wahrscheinlich auch wieder in kürzester Zeit durchhauen werde. Und wer Netflix nicht hat, Jungs, der kann das sogar in der ZDF-Mediathek schauen. Also
Shoutout an die ZDF-Theke.
Das für Toast 7 wieder.
Ja. Also mega. Mega, Bloodhounds. Ja. 2. südkoreanische Produktion, die ich jetzt hier mit am Start habe.
Hier, mal ganz kurz. Also es klingt erstmal sehr cool, aber wenn du jetzt mir hier schon den Game of Thrones Brocken hinschmeißt, möchte ich kurz sagen, wie sehr ihr mir leid tut, dass ihr nicht House of the Dragon schaut. Das ist einfach mal mit einer 9,4er Folge gestartet und einer 70-minütigen Seeschlacht. So sieht's mal aus, Motherfuckers. Das ist geil. Da kann Fluch der Karibik einpacken. Wie viele Leute da schon wieder gestorben sind. Oh, ist das schön. Das ist, wollte ich einfach nur
das
kurz
ein Traum
teilhaben lassen, wie ich mich jeden Montag hinsetze und freue.
Apropos Klopperfilme, ich habe auch gesehen, ihr habt wieder neues Material auf Wow. Ich habe gesehen irgendwie 2, einer mit Donnie Yen und einer mit noch so einem anderen Typen, den ich auch kenne, gibt es gerade wieder 2 neue Klopperfilme. Die könnt ihr euch wieder schön reinfahren und hier drüber sprechen.
Ich glaube, Steven, wir hatten ja schon mal geresearched letztens.
Prosecutor oder so ähnlich. Und noch irgendwas.
Na, es stand ja letztens eine Folge mit mir und Sandro im Raum, wo wir schon uns so ein bisschen, wo wir die Köpfe schon zusammengesteckt haben. Was können wir da gucken? Und Sandro hat mir dann, ich glaube, 2 Donnie Yen-Filme, die jetzt irgendwo noch zu streamen sind,
das ist halt eine auch vorgeschlagen Bank, ne? Das ist,
ja.
Das geht immer.
Da gibt's einfach ordnungsgemäß sicher aufs Maul und das wird schon irgendwie funktionieren.
Der Til Schweiger des Martial Arts sozusagen.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, aber okay.
Na gut.
Gut. Dann wird es vielleicht doch eher bloß ein Hinterzimmer-Fight.
Oh ja.
Nicht gut?
Ich dachte, es war gut. Du machst schon einen Hintertürchen-Witz, Berg. Da bin ich ein bisschen enttäuscht.
Er hat kein Öl dabei.
Aber das wäre das Backdoor und kein Backroom.
Ey Leute, ich würde mich jetzt erstmal dafür interessieren, was Mo dazu zu sagen hat. Weil du hast ja schon so lange gesagt, du willst über Backrooms reden und hast ja auch gesagt, du hast dir ein paar Filme von Kane Parsons reingezogen auf YouTube. Alles sozusagen. Deswegen hau mal raus. Hau mal bitte einfach raus. Ja,
da gibt es freundlicherweise natürlich eine alternative Schnittfassung in meinen Kreisen, damit ich nicht die ganzen YouTube-Videos einzeln anklicken muss, die zum Teil nämlich auch noch...
Die will ich diesmal haben. Ich habe nämlich gestern Abend angefangen und bin voll losgegangen.
Ja, das macht nämlich auch Sinn, weil nämlich 3 ganz wichtige da gar nicht zu finden sind. Die sind nämlich versteckt. Die findest du nur, wenn du ganz bestimmte guckst und dann in die Side Notes guckst und dann einen Kommentar findest und da steht dir dann der Weg, wo du den Rest... Total abgefuckt. Habe ich direkt aufgegeben, habe es in meine Gruppe reingeschrieben, hat jemand gesagt, ja, hier habe ich mal gemacht. Zack, bumm, fertig aus. So.
Nehme ich dann auch bisschen mehr als zwei Stunden.
Und der hat einen tollen Job gemacht, weil das für sich ist dann auch schon nochmal wieder ein richtiger Film. So hat es, also angefangen hat das mit alle rufen, der ist gut. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Und ich muss mich auch nicht hinstellen, wie es jetzt andere Podcaster tatsächlich tun, dass sie es immer schon gewusst haben, dass sie schon 2003, als das erste Bild gepostet wurde, wussten, was da kommen wird und ihr seid alles Spinner. So, ich wusste auch
damals
nicht, was Creepypasta
2003,
ist.
als er noch Quark im Sack seines Vaters war.
Ja, ich wusste auch nicht, was Creepypasta ist. Für die, die es auch nicht wissen, scheut euch nicht zu fragen. Damit beschreibt man das massenhafte Kopieren und Weiterverbreiten von gruseligen Kurzgeschichten oder anderes, die uns alle in Angst und Schrecken versetzen sollen. Und jede dieser Erzählungen verändern sich dann wieder und dann gibt's eine eigene Lore und so entsteht sowas wie Backrooms. Das ist ja
also wie so ein Lagerfeuergeschichte, bloß im Internet.
Genau. Und im Falle von Backrooms war es halt ein Foto, das 2003 gepostet wurde von einem leerstehenden, was war es hier, was steht hier? Renovierung eines Möbelhauses in Oshkosh in Wisconsin. Das ist das Originalbild in der Farbe, in den Räumen. Und aus diesem Bild ist eben das entstanden, was wir jetzt im Kino betrachten können. Und Ken Parsons ist einer derjenigen, die diese Geschichte immer weiterentwickelt haben auf seinem YouTube-Kanal und immer wieder neue kleine Filme gedreht haben, die nicht immer alle, wenn du jetzt zufällig einen davon findest, dann würdest du den oftmals gar nicht so dazuordnen können, weil der dir nämlich tatsächlich auch viel Hintergrund und nebenbei erzählt. Und das fand ich halt ganz spannend. Und habe ich gesagt, das gucke ich mir jetzt mal alles an. Habe ich gemacht, dann habe ich mir den Film angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde das Ganze sehr, sehr, sehr gelungen. Also mir hat das durchweg Spaß gemacht, im Sinne von, dass das ein so schön schräges Phänomen ist, mit dem sich jetzt viele schon offensichtlich ganz lange beschäftigt haben und haben jetzt endlich den Film, der sie jetzt quasi entweder bald an der Hand nimmt oder den sie natürlich hassen, weil Ken Parsons hier natürlich Entscheidungen treffen muss, die in anderen Teilen, denn nicht nur er macht Filme über das Backroom, sondern andere machen das ja auch, die er dann quasi für sich auch rechtfertigen muss. Er tut halt Dinge, die andere nicht getan haben.
Ja, ich kann da gleich einhaken. Also ich finde das auch, dass das wirklich gelungen ist, weil dieses Phänomen ganz schwer jemanden jetzt, der damit sich nicht beschäftigt hat, zu erklären ist. Deswegen ist es auch wahnsinnig kompliziert, den Film jetzt irgendwie den Plot zu erzählen, weil das ist so ein eigener Vibe und der Film schafft es genau diesen Vibe zu transportieren. Und das ist ja auch, der Film selber findet quasi seine eigene beste Erklärung, weil da heißt es ja, wenn ich jemanden erkläre, der noch nie einen Hund gesehen hat, dass da bitte ein Hund, wie der aussieht, genau. Und der soll den zeichnen und er zeichnet den dann wird das schon so ungefähr dem nahe kommen, was so ein Hund ist. Aber es wird Details geben, die sehr off wirken. Und genau das ist dieses Phänomen und der Film dazu. Und ich finde, das hat das wirklich gut eingefangen. Und was ich geil finde, was ich wirklich den geilsten Aspekt an diesem Film finde, ist, was ich vorhin schon gesagt habe, Form folgt Inhalt. Ich finde es so brillant, wie man sich kameratechnisch, perspektivisch, Set-Design-mäßig mit Raum, Individuum im Raum, Perspektive und sowas auseinandersetzt. Das ist ja so ästhetisch, das ist absolute Knaller. Also ich fand wirklich Kamerafahrten, Blickwinkel, wie Kameras irgendwie so hinten rechts in der Ecke irgendwo im Raum das so wiedergeben, dass du immer mal wieder diesen Winkel hast über diese Kameras, was dann noch später nochmal so einen Found-Footage-Aspekt bekommt. Also das passt halt alles genau in dieses seltsame Mysterium, was hier erzählt wird. Das fand ich wirklich geil.
Ja, bei mir war das so, das war jetzt der letzte in dieser wundervollen Kinowoche, den ich gesehen habe. Und ich war eigentlich schon so bedient, wisst ihr? Du hast so oft das Gefühl, Hype Train kommt jetzt und will ich darauf aufspringen? Also irgendwas macht das ja mit dir, mit deiner Erwartungshaltung zumindest so, ne? Und ich war irgendwie schon so bedient. So, und dann saß ich da gestern drin und ich muss sagen, diese erste Szene, die ist eine Found-Footage-Szene. Das hat mir Ängste gezeigt, wo ich nicht so genau wusste, dass ich die habe. Also ich weiß, dass ich eine Tendenz zu Klaustrophobie habe. Ne? Also ich sag nur Nightliner-Kabinen, ganz schlimm. Oder auch Angst vor Höhe. Auch das spielt plötzlich in dem Film dann auch hinten raus unerwartet eine Rolle und da wurde mir echt schlecht. Aber was der Film macht, ist ja nicht, das ist ja nicht unbedingt nur dieses klaustrophobische Gefühl, sondern ne, dieses Liminal Spaces, diese Theorie, etwas, was ja auch zum Beispiel, ne, Berg, du liebst es ja genauso, Severance auch sehr bedient, dass du einfach diese Räume hast, die eigentlich normalerweise, die du kennst, du kennst die aus deinem Alltag, die müssten aber belebt sein und die sind auch architektonisch, irgendwas ist nicht richtig, es ist immer so ein paar Prozent off. Bei dem ist es mehr als ein paar Prozent hier meistens in den Backrooms, aber es ist, und vor allem wird es auch immer weirder, aber es war für mich unfassbar unangenehm. Das kann ich einmal direkt sagen. Und ich hatte mit mir zu kämpfen, wirklich ständig hinzugucken. Das ist, kann ich auch offen so ehrlich zugeben. Und ich gucke ja nun wirklich viel schrägen, gorigen Shit. Aber das hat mir wirklich den Rest gegeben hier. Da gab es so 2-3 Szenen in dem Film. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das ist einmal natürlich das, was gezeigt wird, aber vor allem ist es das, was nicht gezeigt wird. Kurz zur Handlung noch trotzdem. Wir haben hier Shovel to the Edge davor, der Clark spielt. Der hat einen ziemlich schlecht laufenden Möbelladen, würde ich mal sagen. Und in seinem Keller, also der wundert sich, warum er so eine hohe Stromrechnung hat und geht dann so ein bisschen auf Recherche und eines Tages findet er eine Stelle in der Wand in seinem Keller, durch die er durchgehen kann, obwohl er, also er geht quasi durch die Materie durch und landet in diesen Backrooms. Und das ist ein Labyrinth voller irrer Gänge, die immer weirder werden und das einfach nicht aufzuhören scheint. Und wir merken auch schnell, dass es jenseits jeglicher, ich sag jetzt mal, Szenen oder architektonischer Geografie existiert. Das heißt, du gehst in ein, da steht plötzlich ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus, du gehst rein und bist aber in einem Büro. Also das ist völlig abstrakt. Und das, er will das Ganze dann erforschen, nicht zuletzt, um eben auch seiner Therapeutin, die zweite Figur in diesem Film, von Renate Reinsberg gespielt, Mary, zu beweisen, dass diese komische Dimension da wirklich existiert, und nimmt auch seine zwei Angestellten mit rein, das zu filmen. Und ich finde, das Geile an Backrooms ist, dass man gerade im Horror-Genre ja so oft dieses Phänomen hat, du guckst das und du kannst es nicht nachvollziehen, warum die Leute da reingehen überhaupt. Warum die das erkunden, warum die das Licht nicht anmachen. Diese typischen Tropes. Und der Film macht von Anfang an auch klar, durch Clarks Figur, dass das völlig richtig ist. Dass das, also dass der, dass das, dieses Konzept der Backrooms und wie es dann am Ende auch erklärt wird, das bedingt, dass er das erforschen muss und will und kann. Dass er gar nicht anders kann, weil er, ne? Also wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Und das hat mir so gefallen, dass wir einerseits diesen Trieb haben. Natürlich wollen wir als Zuschauer auch wissen, was gibt's denn da drin? Und diese Neugier, das ist einfach weg, dieses Surreale, aber auch einfach das nachvollziehen können und dass das hier auch einfach eine inhaltliche Bedeutung hat, dass es diese Leere erkundet. Und ich fand das ganz großartig. Und das, warum das auch mit mir so resoniert hat, ist einfach diese ganze Gruselatmosphäre schon mal vorweg. Okay, hat alles funktioniert. Ich habe mich total eingeschissen während des Films. Aber hinten raus gibt es einfach dann tatsächlich auch eine Szene, die mich emotional so krass berührt hat. Das Gespräch zwischen ihm und Mary. Ich sage jetzt nicht, in welcher Szenerie das stattfindet und so, aber es gibt ja dann im letzten Drittel einfach ein klärendes Gespräch. Und die Conclusio und die Erkenntnis daraus, die hat mich sehr getroffen, muss ich sagen. Und auch mit, was die eigentliche Bedrohung dann ist und wie das dann dargestellt wird, das hat für mich noch viel mehr Horror ausgelöst, weil ich das einfach gut reflektieren konnte, als irgendein Monster oder irgendwas, was da rumlaufen würde oder irgendwas, was ich nicht kenne. Ich fand das richtig großartig, muss ich sagen. Und das, ich bin gestern nach Hause, ich hatte einfach übelst Schiss, das zu gucken. Und habe mir aber trotzdem halt dann das erste von Footage von Kane Parsons Kanal angemacht und habe mir schon wieder eingeschissen, weil das erste Ding ist ja auch so fucking gruselig. Ja. Und jetzt bin ich im Rabbit Hole.
Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt sagt, wir wollen nicht zu viel über die Handlung verraten oder nicht zu viel über unsere Gefühle. Vielleicht machen wir irgendwann, wenn wir dann mit Obsession auch durch sind, nochmal ein Spoiler-Special darüber oder sowas, weil da gibt's natürlich schon sehr, sehr viel zu ergründen. Da gibt's natürlich Metaebenen links und rechts und oben und unten, warum die Menschen in diesem Film tun, was sie tun und warum sie ticken, wie sie ticken. Aber was ja, halt das Wichtigste finde ich halt eben auch, ist, da wird dir also die Stille, die diese Räume mit sich bringen, die macht Angst. Und das ist eine Angst, die ich mag. Ich finde die schön. Ich nenne das mal dieses, weißt du, so leere Büroräume, wo du nur die dröhnende Funzel im Grunde hörst, die dann plötzlich so überlaut ist, obwohl sie natürlich ganz leise ist. Ich habe hier, das fand ich ganz schön, deswegen habe ich mir das hier hingelegt. Der Architekt Damian Jawonowicz sagt dazu, das institutionelle Unheimliche, das trifft es halt einfach. Du machst die Tür auf, das ist ein Büroraum, du gehst ein bisschen weiter, denkst, das ist aber ausladend, und dann wird es halt immer weirder und weirder und weirder und weirder. Aber der Büroraum an sich bleibt halt so, wie er ist erstmal, ne? Bevor wir nachher zu dem Haus kommen und bevor wir noch in die ganzen anderen weirden Räume gibt, die es in den Backrooms halt eben geht, ist halt das ganz normale vorne, der gelblich, schrecklich ausgeleuchtete Kackraum, der früher wahrscheinlich voll war mit
Jakob
Druckern und Cubes und so ein Scheiß oder sowas, der verstreut plötzlich so eine Angst. Und dass dann hinten links irgendwie irgendein Geräusch ist, das gar nichts bedeuten muss, aber dass man vielleicht selber halt eben auch kennt, ne? Wenn man abends irgendwo lang geht und dann macht etwas ein Geräusch und dann fragt man sich im Kopf, was kann das ja jetzt gewesen sein? So eine Urangst, die da plötzlich aufgerufen wird. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke aber auch nicht, ich finde schon, der Film hat auch ein, zwei Schwächen. Also ich finde, dass der dritte Akt Dinge versucht, die nicht nötig wären. Ich verstehe aber, warum sie da sind und ich nehme dem das nicht übel. Deswegen ist er nicht schlecht. Er hat ein paar Schwächen und man hätte das anders lösen können, aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass im Grunde schon nach der ersten Woche klar war, dass es Backrooms 2, 3, 4 bis 17 geben wird. Vielleicht noch eine Serie auf Apple dann oder irgendwie sowas und dann gibt es noch ein Crossover Severance versus Backrooms oder so ein Shit, weil das ist einfach jetzt erstmal auch so eine Money Machine, die muss bedient werden. Und ich glaube, auch wenn Ken Parsons gesagt hat, er konnte viele Dinge machen, so wie er das machen will und konnte sehr, sehr viel mitreden, sind da ein, zwei Sachen, die sind gemacht worden, um, ich erinnere jetzt mal, weil wir beide David Lynch-Fans sind, Sandro, an Twin Peaks. Ja, da muss irgendwann mal eine Conclusio geben für etwas und auch eine Art von Erklärung, damit die Leute, die nur mal kurz reingucken und eben nicht ins Rabbit Hole fallen, sondern kurz da sind, weil sie den Hype mitmachen wollen, auch eine Geschichte haben, die rund ist. Irgendwie so dieses Gefühl habe ich so. Was es für mich nicht gebraucht hätte am Ende. Aber wie gesagt, sonst, ich fand es super. Auch die Schauspieler haben alle einen tollen Job gemacht. Fand ich richtig gut.
Das finde ich auch. Und ich habe da auch Bock drauf, weil natürlich, da das Thema ja schon so lange im Internet kursiert und es ja immer weitergeht, ist klar, dass das Interesse da ist, immer dieses weiter zu erforschen. Und das macht bei dem Film einfach auch total Sinn, da weiterzugehen, gerade mit der Einführung der Figur von Mark Duplass so zum Ende hin. Damit musst du ja irgendwas machen. Also das jetzt einfach so stehen zu lassen und dann gar nichts mehr zu machen, ist auf eine gewisse Art und Weise okay, aber unbefriedigend. Und das brauchst, glaube ich, einfach. Und ich finde auch, wir sollten uns in irgendeiner Art Spoiler-Bereich da mal drüber unterhalten, weil was da alles so noch da dranhängt, finde ich eigentlich spannend. Also gerade auch an Ebenen, gerade auch, wenn man diese Räume in ihrer Seltsamartigkeit auch als vielleicht Spiegel von Seelenleben von Leuten sieht, ist das auch eine Sache, über die du wahrscheinlich auch Doktorarbeiten abhandeln könntest in dem Zusammenhang. Also das ist spannend, fände ich gut, da nochmal reinzugehen. Und ich finde aber, auch frei von Schwächen ist es nicht. Ich finde auch, dass manchmal ein bisschen viel gewollt wurde, um das eben ein bisschen auszufüllen und dann dabei aber halt so vage ist, dass es manchmal auch so einfach ein bisschen schwammig wirkt, ne? Also auch gerade durch diese leicht episodenhafte in diesem Film wirkt es auch so ein bisschen zusammengebaut, wo du dir manchmal denkst, okay, da ja, haben sie was ist, und da haben sie was.
Das ist aber so, wie es in den anderen, was du dir dann jetzt angucken wirst, da auch immer schon ist. Also das folgt schon einer Linie. Das ist schon sauber und so umgesetzt, wie es in den anderen Sachen aussieht. Und ich glaube, das wird auch noch weiterführen. Also ich glaube schon, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo irgendetwas, wo du gar nicht die meiste Aufmerksamkeit drauf hattest, so ein kleines Stückchen oder sowas, das kann nochmal als Konzept an sich ausgebaut werden und kann dann nochmal das Konzept des Schreckens werden in einem anderen Film. Das glaube ich schon. Das liegt hier den meisten Räumen halt wirklich irgendwie inne. Und ich finde ja gerade das so gut nachvollziehbar, weil ich finde, es gibt kaum einen seltsamen und bizarreren Ort als einen Möbeldiscounter. Weißt du, ich fand ja,
das ich letzte Mal Ikea schon gruselig, na klar.
Ja, aber wenn du gerade nicht Ikea nimmst, der ja nur wirklich versucht, fancy und schmancy und sich immer wieder neu zu erfinden, sondern du kommst jetzt mal hier aufs Land und fährst dann hier zu einem kürzlich erst übernommenen Möbel XL, der vorher in Familienherrschaft war, x Jahre lang, und du gehst da unten durch das Entry rein, du hast noch nie etwas gesehen, das weirder ist als dieser Bumsladen. Wirklich. Das ist so weird. Und deswegen, das mochte ich so schön von Anfang an. Dass halt diese aufgesetzte Behaglichkeit von so einem Raum, der dir halt einfach sagt, guck mal, diese 27 Sofas könntest du zu Hause haben und so sehen die aus.
Ey, ich musste apropos, es super oft an bei einigen Kameraeinstellungen und von der Bildästhetik an Better Call Saul denken. Weiß nicht, ob es dir auch so ging, Berg.
Ja.
Und dann natürlich. Das war
vor allen Dingen von außen der Laden.
Ja, und der Parkplatz,
dieser,
der von außen.
Dieses Rondell mit dem Parkplatz und diese komischen Läden mit den seltsamen Reklamen und Schriften draußen dran.
Und wenn er dann natürlich den Werbeclip aufnimmt und selbst im Fernsehen sieht. Also ganz toll. Wir müssen auf jeden Fall, das merke ich gerade, ich habe so viel zu dem Film zu sagen. Es gibt einfach eine Szene, wo eine Figur in eine Ecke rennt. Ich denk den ganzen Tag drüber nach, was das in mir ausgelöst hat, warum ich das so schlimm fand. Und das mache ich jetzt aber nicht. Was ich noch dazu sagen möchte, ist aber, ich finde genau das, was ihr unbefriedigend wohl fandet, oder dieses Antwort, was vielen einfach zu viel ist, das habe ich von dem Film nicht erwartet. Ich dachte, das bleibt ein Gruselding. Es ist aber ein ziemlich krasses Drama. Hier geht es sehr, sehr viel um Traumata. Das habe ich so halt nicht erwartet und fand ich es deswegen extrem gut. Ich finde eher sogar, dass alles, was mit dieser Company, die da eingeführt wird und die wir auch in den Kurzfilmen kennen und was man daraus noch erzählen kann, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das hier das neue Saw wird und jetzt irgendwie wir in 5 Jahren über Backroom 7 reden müssen und das dann den Zauber von diesem ersten, für mich, Meisterwerk nimmt. Also, weil ich finde, das ist einfach jetzt, so wie er dasteht, ein Film, den ich offensichtlich leider noch sehr oft gucken muss, obwohl ich mir immer einscheißen werde.
Schade.
Was ist das? Windeln. Mach ja nichts.
Steven.
Ja.
Wie hoch ist dein Drang, Backrooms zu gucken?
Extrem. Der war, also ich hatte ja vorher schon Bock und ich muss sagen, ihr habt es jetzt nicht leichter gemacht, mir die Zeit angenehmer zu machen, bis ich den endlich gucken kann, weil ich habe sowas von Bock. Ich hatte schon nach dem ersten Trailer Bock. Mir war zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass es dieses Phänomen halt gab oder dass es diese Clips halt gab und ich glaube, den auch schon vorher mal gesehen zu haben. Ich war mir aber nicht mehr wirklich sicher. Ich habe mir dann nach dem Trailer nochmal angeschaut, den Ursprungsclip, und ich muss sagen, der allein ist ja für sich immer noch einfach absolut mega. Mehr habe ich mich da in dieses Rabbit Hole auch noch nicht reingetraut, weil ich jetzt tatsächlich dann auch erstmal mir den Film halt an sich anschauen möchte. Und wie gesagt, alles, was ihr gesagt habt, hat mich einfach nur noch viel extrem mehr angefixt. Also ich muss das so schnell wie möglich nachholen.
Ja, Bildeinstellungen, die du dir als Poster an die Wand hängen kannst, waren auch etliche dabei. Fand ich richtig cool. Und
das muss man halt dann wollen, ne?
Und von jemandem, der mit 16 YouTube-Clips gemacht hat, mit 20 so einen Film rauszuhauen, so wie das klingt, das ist ja an sich schon der absolute Wahnsinn.
Ja,
geil.
Das ist.
Apropos Wahnsinn!
Ich wollte gerade sagen, über junge YouTuber können wir nächste Woche nochmal reden. So, Steven, genau. Werd mal ein bisschen Duracell-mäßig. Genau.
Steven geht zu seiner Kernkompetenz über.
Oh ja, das war schön. Ich war zusammen mit Berg im Kino. Also das alleine ist natürlich einfach schon mal ein schönes Erlebnis gewesen. Und dann auch noch einen richtig geilen Klopper-Film zu gucken. Ja, also ich schließe jetzt sozusagen die Klopper-Trilogie hier ab und das mit einem absoluten Highlight aus diesem Genre. Und zwar nicht nur von diesem Jahr, sondern ja vermutlich tatsächlich so oft, wie es gesagt wird, seit The Raid 2 wahrscheinlich der beste Actionfilm dieser Art. Auch wenn man, oder anders, ich habe danach zu Berg gesagt, das ist ein Film, für den wurde die Genrewertung erfunden. Also für mich ist das als Genrefilm halt eine 10. Das kann ich einfach mal so vorwegnehmen. Weil der halt kloppertechnisch Dinge macht. Ich will nicht sagen, die hat man so noch nie gesehen, aber so in der Menge und in der geilen Inszenierung ist es halt schon wirklich der absolute Oberkracher. Und ich sage deshalb, Genrewertung 10 als Film hat ja natürlich Schwächen. Also die Story ist völlig nebensächlich und die Dudes können auch jetzt nicht wirklich schauspielern und es soll viel Emotion irgendwie aufkommen, weil es am Ende halt bei dem Hauptprotagonisten Wang Wei oder wie er heißt, darum geht, dass seine Tochter entführt wird von einem Kinderhändlerring, die Kinder an reiche Dudes verkaufen, die dann halt nicht nur irgendwelche Sachen mit denen machen, sondern die dann halt auch über den Jordan schicken. Also so richtig ekelhaftes Zeug. Und der möchte seine Tochter halt aus den Fängen natürlich dort befreien und trifft in diesem Zuge auf einen Typen, der mit seiner Frau die Reporterin ist und die das Ganze aufdecken wollte. Mit dem schließt er sich halt zusammen, weil die Frau halt auch verschollen ist. Und die beiden schnetzeln sich dann wirklich von einem Club durch das nächste Gebäude bis hin zu einem Inferno-Mega-Hyperkampf in der Polizeistation am Ende. Also das ist wirklich abgefahren und da fehlen mir halt auch einfach so ein bisschen die Worte, um sowas überhaupt beschreiben zu können. Das ist halt so ein klassisches Ding wie, das kannst du halt nicht beschreiben, das musst du halt sehen. Und wenn ihr euch den Trailer anschaut, da wird das halt auch schon angedeutet. Und das kann man dann halt irgendwie nochmal mit 10 multiplizieren und dann wisst ihr, was dann da ungefähr abgeht. Also da werden Leute, keine Ahnung, von einer Balkonage auf einen Ring geschmissen, da stapeln sich die Leute übereinander, da wird mit Hämmern und anderen Dingen Köpfe malträtiert und Knochen gebrochen und Finger abgebissen und Bäuche aufgeschlitzt. Es ist wirklich, es ist brutal, es ist absolut physisch, es ist der Wahnsinn.
Es ist absolut dreckig auch, also es wird einfach auch nicht in wunderschönster Choreografie gekämpft, sondern das sind halt ich kenne mich zwar nicht so super aus, weil ich nicht diese so eine Masse an so Klopperfilmen gesehen habe, aber ich finde es vom Kampfstil ist sehr unorthodox, weil auch ganz oft die Technik verwendet wird, den Winkel, also sich irgendwie so ein bisschen sliden zu lassen und so schräg hinzustellen oder zu rutschen, um den Winkel halt zu verkürzen, damit die Treffer halt nicht so krass sind. Also das passiert halt ganz oft, dass die sich so komisch wegdrehen und dann so halb schräg plus den Schlag abbekommen, damit es nicht so einen krassen Impact hat. Aber trotzdem tut halt alles weh. Und es ist auch so, die Kämpfer, denen wir hier natürlich auf der in Anführungsstrichen guten Seite folgen, die kriegen halt richtig ordentlich auf die Mappe. Also das ist wirklich so heftig, dass die einstecken und einstecken und einstecken und trotzdem auch noch weiter austeilen. Das ist auf jeden Fall ein Spaß, schon wenn sie alleine kämpfen, aber dann, wenn sie sich zusammentun, dann ist halt wirklich gar kein Halten mehr. Und scheiß was auf die Story, die interessiert wirklich niemanden. Alle Dialoge sind überflüssig. Es geht einfach nur darum, dass die sich kloppen. Und das passiert einfach nicht so klapp. Und der heimliche Scene-Stealer ist eigentlich der Oberbösewicht, der hat irgendwie so einen Ziehsohn, den er von der Straße irgendwann mal wegadoptiert hat. Und das ist ja wirklich, das ist Specko van Fleischmann. Ryan der geht Lee. Halt richtig rein.
Das ist der Typ, ja. Ein wandelnder Berg, ne?
Ja, übelste Sorte, ey. Also, was der wegsteckt und was der reinkriegt und nochmal aufsteht. Und
wie geil beweglich der trotzdem ist.
Ja, wirklich gut. Also das hat Spaß gemacht. Und weißt du, und wenn gar nichts mehr geht, dann hast du nochmal einen Endkampf und dann wird sich halt mit dem Fahrrad verkloppt. Das ist so okay.
Ein Fahrradschwertkampf habe ich auch noch nie vorher gesehen. Also von daher. Absolut
nicht. Wobei ich aber die Leiterszene noch geiler fand, wenn wir jetzt schon bei Utensilien sind. Ja. Also das war auch völlig, völlig abgefahren kreativ. Naja, also letztendlich habe ich dem nicht viel hinzuzufügen. Das war das so an Hand-to-Hand-Combat-Fight-Sequenzen. Das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Das ist jetzt kein Gun-Fu wie in John Woo-Filmen oder in John Wick meinetwegen. Das ist halt wirklich mit einem Hammer und mit einem Fahrrad, mit einer Leiter oder mit irgendwas, wenn es die Faust ist. Manchmal gibt es auch ein Messer. Einfach auf die Fresse hauen. Es ist halt ein Fantasy-Film, wenn wir mal ehrlich sind. Weil die Grenzen der Physik, die gelten hier nicht wirklich und die Grenzen der Anatomie sowieso nicht. Das ist auch irgendwo eine, weiß nicht, Buddy-Cop-Komödie, nicht ein Buddy-Film zumindest irgendwie, Buddy-Actioner, weil am Ende ne, ungleiche Typen oder ja, eigentlich doch ziemlich gleiche Typen, aber mit unterschiedlichen Beweggründen treffen aufeinander. Mo C ist ja hier, der ist ja auch noch stumm. Und Joe Taslim, der da seine Frau sucht und dann treffen die zusammen und hey, ja, lass uns zusammenschließen. Dann hast du noch den aus Typen hier aus The Raid, hier der Hawkeye-Typ da.
Und aus dem hier den Actioner mit Skarsgård, der den Schamanen gespielt hat, meinst du doch, oder nicht?
Boy Kills World, ja.
Den habe ich leider nicht gesehen, aber Ruyan, keine Ahnung, wie der heißt, wie man den ausspricht, aber der hat auf jeden Fall eine geile Präsenz und Aura, auch ein Gesicht, was man ja auch schon kennt. Ich muss jetzt aber nochmal anschließend sagen, ich fand den tatsächlich nur sehenswert. Und das ist jetzt nicht, das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt viel Handlung erwartet habe, aber das ist mir mal jetzt wieder aufgefallen. Der ist ja trotzdem, wenn man die Kämpfe mal settelt, ist das ja ein relativ realistisches Szenario, was es so geben könnte. Und der spielt irgendwie auch, ne, da gibt es Polizeikorruption, spielt eine Rolle und sowas. Also er ist schon sehr, sehr verortet der verortet diesen ganzen Quatsch, inklusive Leute, die in Ice Cubes eingefroren sind, whatever, ich dachte kurz an Street Fighter, verortet das alles sehr, sehr in einem realen Setting. Und das war mir dann echt ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, Steven, wenn wir uns mal wieder Klopper raussuchen, bei mir ist das sehr, das nutzt sich bei mir auch relativ schnell ab. Ich habe so Spaß an Worldbuilding. Deswegen fand ich halt City of Darkness so geil, weil der auch leicht ins Fantastische abgedriftet ist und dadurch halt so eine Überhöhung stattfinden konnte, dass ich einfach mehr Spaß hatte. Weil hier war ja, hier hat sich ja der Film inhaltlich dann irgendwann auch selbst ein Limit setzen müssen. So geil die Kämpfer halt sind, aber es wird am Ende nicht, es kommt halt noch einer dazu und dann noch einer. Und dann kämpfen die halt noch länger und es wird noch blutiger. Aber der Rahmen kann nicht noch weiter überspannt werden. Und mir fehlte so ein bisschen mythologischer Unterbau, um mich da in so eine Welt fallen lassen zu können. Weil es war am Ende des Tages einfach ein Racheklopper. So, ne? Das muss man halt dazu sagen. Aber wie gesagt, wenn man das verschmerzen kann und das vielleicht sogar gar nicht braucht und wenn, ich kann mich erinnern, bei dir war zum Beispiel bei John Wick diese Schuldmünzen einlösen, Gaga-Scheiße, das war dir alles zu viel. Ja, dann verstehe ich halt, dass Furious halt so gut für dich funktioniert.
Ja, also ich habe jetzt auch nochmal zwei Sachen, die mir auf jeden Fall dann noch auf dem Herzen liegen. Das eine ist, ich habe halt wirklich bei dieser Endkampfszene, da wurde auch erstmal klar, The Furious kann ja sowohl Einzahl als auch Mehrzahl bedeuten. Und am Anfang denkt man ja, es geht wirklich nur um den Vater, der hier wütend ist. Aber meine Güte, die haben alle einen an der Waffel. Das muss man ja einfach mal sagen. Also das sind auf jeden Fall am Ende 5 völlig kranke Typen, die sich da gegenseitig den Kopf einprügeln. Und bei dieser Szene in der Polizeistation, da dachte ich echt, meine Fresse, muss das eine Qual gewesen sein, das zu filmen. Heide Witzka, muss das ein Aufwand gewesen sein. Also ich muss das mal noch recherchieren. Ich wette, das hat mehrere Wochen gedauert, diese Szene einzufangen. Also das muss ein krasser Aufwand gewesen sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei diesen schnellen Tritten und Schlägen und was sie nicht noch alles machen und den Utensilien, die nutzen, man nie den Überblick verliert, man immer weiß, wo wer ist, wer wann was abbekommt. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei solchen Filmen, das halt gut einzufangen, und das ist halt ja einfach meisterlich geschehen. Das ist wirklich, wirklich großartig. Also ihr merkt, ich habe da ein absolutes Herz für diesen Film. Ich kann, wenn man so wie du rangeht an den Film, Sandro, kann ich die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ansonsten, meine Fresse, ist der geil. Also das ist, ich werde am Ende des Jahres über den nochmal reden.
Du kannst halt nicht so viel über den sagen, aber das Schöne ist an dem Film, er nimmt sich selbst nicht zu ernst, sonst würde er nicht zeigen, wie jemand eine Viertelstunde lang mit Flipflops einen Truck verfolgt. Also das ist, er weiß das ja um den Unsinn, und von daher, mein Gott.
Ja. Und ich kann das auch gut verknusen, ne? Es ist ja nicht so mein Genre. Wenn ich so einen Film gucke, will ich eigentlich genau das. Ja. Dass er einfach sehr kompromisslos, sehr physisch spürbar für den Zuschauer mich einfach dran teilhaben lässt, wie einfach alles und jeder auf die Fresse kriegt. Und das liefert der Film auf jeden Fall.
Ich weiß noch nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war auch eine übelste Stimmung im Kino. Also da haben die Leute halt sehr oft sehr laut gelacht. Und das ist halt auch so ein Film, wo das auch richtig gut reinpasst. Also das macht das Filmerlebnis einfach auch nochmal besser.
Bei uns war es recht leise, ne?
Es war recht leise. Es gab tatsächlich eine Szene, aber ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen, wo das war, wo deren 2-3 Plätze neben uns so einmal so nach dem Motto, so ein Lacher, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht euer Ernst. So. Das habe ich einmal mitbekommen, aber ansonsten war es relativ ruhig, ja. Aber es war spaßig. Wir waren mal wieder im Kino und gerne wieder.
Hin. Auf jeden Fall. Ja, so, da haben wir doch.
Fertig. Mo, der ist schon zum Essen, oder?
Nö, der sitzt ja noch. Der hat ihn ja nicht gesehen, kann er nichts zu sagen.
Ja, aber wahrscheinlich guckt er ihn auch nicht, oder?
Mal sehen. Ja, gut, aber also wenn Paula mal wieder ruckzuck ist die Fresse dick zieht, dann musst du den ja also
delimmen. Nee, mit allem so Filmen aus einem asiatischen Raum funktioniert es nicht. Also sie mochte auch The Raid nicht.
Nö. Ja, dann kann ich natürlich auch nicht mehr helfen.
Ja, also wenn er greifbar ist, werde ich mir den bestimmt mal angucken, weil ich einfach wissen will, was der neue heiße Scheiß ist. Ja, ich erwarte da aber gar nichts, deswegen werde ich wahrscheinlich meinen Spaß damit haben und ihn danach dann auch vergessen. Ich kann den auch nicht so in den, wahrscheinlich am Ende nicht so in den Himmel loben, wie das jetzt irgendwie alle tun, weil dieses Genre ist okay für einen Freitagabend Hirn aus, aber niemals ein Genre, wo ich sagen würde, das kommt jetzt auf dieselbe Treppe wie ein 3,5 oder 8 Stunden Epos von Scorsese. Halt einfach nur ein Action.
Jetzt müsste Steven hier gerade noch aus dem Cast ekeln. Schön. Aber apropos heißer Scheiß, ich muss langsam mal die 18 Liter Wasser, die ich während des Casts getrunken habe, wegbringen. Von daher sollten wir langsam mal closen hier. Und goodbye. Und goodbye. Scheiße.
Verdammt.
Tja, ich nehme den Rest.
Ach, es heißt
spoilerfrei und macht's gut.
Ja, bye bye.
Bye bye.
Schönes Schwitzen. Ich weiß doch, dass ihr schwitzt, während ihr das hört.
Fragt sich nur, warum.
Nein, weil wir so sexy sind.
No? Sexy. Stand das nicht auch mal auf dem Schild, dem Landeseinfach, Bundeslandeinfachschild? So geht sexy? Oder sex?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch. Das war mal das Bundeslandmotto.
Naja. Aber ja. Steven hat uns ja gesagt, was das Sachsenwort des Jahres ist. Es ist Muschibubu.
In dem Sinne, tschüss.
Danke.
Macht's euch mal Muschibubu.